Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Die iranischen Revolutionsgarden waren und sind die Vollstrecker des Terrors gegen die eigene Bevölkerung. Dennoch hat die Europäische Union die iranische Miliz immer noch nicht auf die EU-Terrorliste gesetzt. Warum, das besprechen wir hier gleich. Außerdem blicken wir in die Schweiz. Seit Monaten ringen Politik und Gesellschaft des Landes um die Neutralität. Manche halten sie für kaum mehr vermittelbar. Und wir beschäftigen uns mit dem Kriegsalltag von Menschen mit Behinderungen in der Ukraine. Für Annalena Baerbock ist die Sache ziemlich klar. Die Revolutionsgarde als Terrororganisation zu listen, ist politisch wichtig. Das twitterte die deutsche Außenministerin vor ein paar Tagen. Heute kann sie diese Position auf EU-Ebene politisch voranbringen. Beim EU-Außenministertreffen steht das Thema Sanktionen gegen das Mullah-Regime auf der Tagesordnung. Rückendeckung hätte Baerbock dabei auch vom Europaparlament. Das hat erst letzte Woche per Resolution gefordert. Die iranischen Revolutionsgarden sollten samt ihrer Hilfstruppen auf die EU-Terrorliste gesetzt werden. Außerdem sprachen sich die Parlamentarier dafür aus, auch gegen Präsident Raisi und Staatsoberhaupt Khamenei Sanktionen zu erlassen. Wie diese EU-Terrorliste funktioniert, möchte ich mit unserem Korrespondenten Klaus Remme in Brüssel besprechen. Herr Remme, warum stehen die Revolutionsgarden nicht schon längst auf dieser Liste? Das brutale Vorgehen im Iran, das läuft ja schon seit September.
Also kurz gesagt, Herr Götzke, weil das komplizierter ist, als man denken sollte. Das ist nicht lediglich ein Eintrag in einer Liste, die bei der Kommission in Brüssel geführt wird. Wir haben ja am Beispiel Russland seit Februar quasi im Monatsrhythmus erlebt, wie schwierig es ist, Konsens zu finden im Kreis der 27 Mitgliedsländer, Sanktionen in Zusammenhang mit dem russischen Überfall auf die Ukraine zu verhängen. Mit jedem Paket wurde das schwieriger. Also auch in diesem Fall Einstimmigkeit ist vonnöten. Und es zeigt sich, dass es einfacher ist, Strafmaßnahmen gegen Personen zu verhängen, Individuen, also Verantwortliche etwa bei der Niederschlagung friedlicher Proteste oder in Zusammenhang mit der Lieferung von iranischen Drohnen an Russland, die dann in der Ukraine gegen Infrastruktur und Zivilisten eingesetzt werden. Und im Fall Iran kommt hinzu, dass das Land seit vielen Jahren mit Sanktionen des Westens bereits belegt ist. Auch die Revolutionsgarde, Stichwort Atomstreit. Es gibt Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen, Massenvernichtungswaffen. Rechtliche Aspekte kommen in die Gemengelage. Und eine Terrorliste zu definieren, Herr Götzke, ist auch deshalb schwierig, weil es nun mal keine allgemein verbindliche Definition von Terror gibt. Ein schönes Beispiel ist da Nelson Mandela, der bis 2008 noch auf der US-Terrorliste stand.
Welche Bedingungen müssen denn grundsätzlich gegeben sein, um ganze Organisationen in der EU als terroristisch zu klassifizieren auf einer solchen Liste?
Na, wenn wir uns die Liste anschauen, diese Liste ist Konsequenz der Anschläge vom 11. September 2001 und einer UN-Sicherheitsresolution kurz danach. Die Verurteilung einer Organisation durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, das ist dann auch der einfachste Weg, um auf der EU-Terrorliste zu landen. Aber das Gremium in New York blockiert sich, wie wir wissen, durch Vetomächte ständig selbst. Dieser Weg ist oft verbaut. Eine Listung durch die EU obliegt nicht der Kommission, sondern dem Rat. Und deshalb beschäftigen sich heute die Außenminister damit, deshalb auch der Zwang zur Einstimmigkeit. Die Listung von Organisationen kann durch ein EU-Land, aber auch durch Dritte beantragt werden. Ein zuständiger Ausschuss prüft den Antrag, gibt eine Empfehlung. Die Listung wird alle 6 Monate auf Aktualität überprüft. Voraussetzung sind Verbote, Verurteilungen von oder Ermittlungen gegen entsprechende Organisationen durch Justizbehörden in wenigstens einem Mitgliedsland der EU. Mögliche Verbrechen sind da Anschläge, Entführungen, Geiselnahmen, die Zerstörung von Regierungseinrichtungen oder Infrastruktur. Momentan befinden sich auf der Liste 13 Personen, 21 Organisationen, Al-Qaida und Ableger beispielsweise, der IS, mitsamt Ablegern die Hamas, die PKK oder die ELN in Kolumbien. Die Listung kann rechtlich angefochten werden. Die Hamas hat das versucht, letztendlich erfolglos. Aber dennoch, die Liste ist dynamisch. Die kolumbianische FARC etwa wurde im Rahmen des Friedensprozesses in Kolumbien von der Liste genommen.
Welche Rolle spielt im Fall Iran Revolutionsgarden der Atomdeal?
Na, er macht die Sache mit dem Iran wenigstens nicht einfacher. Wir wissen um die Entwicklung der Verhandlungen über ein Atomabkommen, die Einigung während der Präsidentschaft Obamas, die Kehrtwende unter Trump, die Versuche, das Abkommen wiederzubeleben, seitdem Joe Biden im Amt ist. Momentan wird ja nicht verhandelt. Und in der EU herrscht Einigkeit darüber, dass die Aussicht auf Verhandlungen in dieser Phase bei zeitgleicher Vollstreckung von Todesurteilen gegen Demonstranten unmöglich ist. Aber gleichzeitig gibt es Stimmen, die ferne Aussicht auf Gespräche auf keinen Fall weiter belasten wollen, weil ein finales Scheitern der Verhandlungen massive Auswirkungen auf die Stabilität der gesamten Region haben würde. Und insofern wirkt dieses Thema noch immer mit. Sie haben recht.
Welche konkreten Konsequenzen hätte es denn für Organisationen oder Personen, wenn sie auf dieser Liste stehen?
Also, da ist in der Tat zu sagen, dass die Listung kein Zweck an sich ist. Ziel wäre die Einschränkung von Terrorstrukturen, genauer die Sanktionierung von Finanzströmen und der Bewegungsfreiheit betroffener Organisationen. Wie bei Einzelpersonen würden Reisebeschränkungen, also Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten die Folge sein. Vergessen wir nicht, die Revolutionsgarde ist neben ihrer militärischen Stärke ein Wirtschaftsfaktor im Iran. Und insofern ist der Fall besonders brisant, als dass die EU erstmals reguläre Streitkräfte eines Landes auf die Terrorliste setzen würde. Das hat es bisher so nicht gegeben. Und ich hatte eingangs gesagt, die Entscheidung kann rechtlich angefochten werden. Manche zögern mit der Listung, weil sie eine erfolgreiche Klage als politische Peinlichkeit ersten Ranges betrachten. Und die Brisanz kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass Teheran schon angesichts der Möglichkeit einer Listung als Organisation deutlich reagiert hat. Es hat ein Telefonat zwischen dem iranischen Außenminister und dem EU-Außenbeauftragten gegeben. Teheran hat mit Reaktionen gedroht für den Fall, dass die Garde als Organisation auf die Liste kommt. Sie hatten das eingangs erwähnt, das war auch eine Reaktion auf die Resolution des Europaparlaments von vergangenem Donnerstag.
Die EU-Außenminister befassen sich heute mit neuen Sanktionen gegen das iranische Regime. Auch die Frage, ob die Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft werden, steht zur Debatte. Darüber sprach ich mit Klaus Remme in Brüssel. Vielen Dank. Für Menschen mit Behinderung ist der Alltag in Friedenszeiten schon schwer genug, auch hier in Deutschland. In einem Land im Krieg kann das Leben dagegen zur Katastrophe werden, wenn man nicht mobil und agil ist. Etwa 2 Millionen Menschen mit körperlicher oder geistiger Einschränkung gab es nach Schätzung vor der russischen Invasion in der Ukraine. Viele sind im vergangenen Jahr gen Westen geflohen, andere sind geblieben, weil ja auch Flucht für Menschen mit Behinderung beschwerlich bis unmöglich ist. Tatjana Kowalczuk aus Kiew ist eine, die geblieben ist. Sie sitzt seit mehr als 30 Jahren im Rollstuhl und will sich auch von Raketen nicht einschüchtern lassen. Vielmehr sieht sie ein wachsendes Bewusstsein für Inklusion in der Ukraine. Unser Korrespondent Peter Sawicki hat sie getroffen.
Der Weg in Tatjana Kowalczuks Erdgeschosswohnung führt über eine grün gestrichene, serpentinenförmige Rampe. Drinnen sind die Türschwellen geglättet. Das Badezimmer ist sichtbar breiter. Kowalczuk zeigt die Stelle des Wanddurchbruchs. Tatjana Kowalczuk wohnt nicht ohne Grund barrierefrei. Die 48-jährige Frau sitzt im Rollstuhl. Als Jugendliche stürzte sie aus mehreren Metern Höhe. Seitdem ist sie unterhalb der Hüfte gelähmt. Auffällig sind in ihrer Wohnung im Südwesten Kiews außerdem Wasserflaschen, die zahlreich aneinandergereiht sind. Auch das kein Zufall, wie Kowalczuk erklärt. Seit der Invasion habe ich neue Gewohnheiten entwickelt. Früher habe ich nie Essen oder Medikamente gehortet. Jetzt habe ich Vorräte für mehrere Wochen, zum Beispiel Konserven, für den Fall, dass für längere Zeit der Strom ausfällt. Kowalczuk ist für eine Nichtregierungsorganisation tätig, die sich für die Rechte gehandicapter Menschen einsetzt. Dafür benötigt sie nur ihren Laptop. Im Rahmen ihrer Arbeit dokumentiert sie auch Probleme, mit denen Personen mit Behinderung im Kriegsalltag zusätzlich konfrontiert werden. Diese seien, wie die alleinerziehende zweifache Mutter erzählt, bereits zu Beginn des russischen Angriffskrieges zu sehen gewesen. Bei Evakuierungen seien Menschen mit Behinderung oft zurückgeblieben.
немає протоколів дій.
Solche Personen standen einfach nicht im Notfallprotokoll des Staates. Für Menschen im Rollstuhl gab es anfangs, als viel Panik herrschte, keinen geeigneten Transport. Erst nach einem Monat änderte sich dies langsam. Zumeist hätten aber nichtstaatliche Akteure Evakuierungen von Menschen mit Behinderung organisiert, ergänzt Tetjana Kowalczuk. Schätzungsweise mehr als 2 Millionen solcher Personen gab es vor der Invasion in der Ukraine. Längst nicht alle konnten ihr Zuhause verlassen. Und auch dort benötigen sie bei unmittelbarer Gefahr Hilfe, die sie nicht immer erhalten. Eine Bekannte von mir, die im Rollstuhl sitzt, wurde einmal in einen Schutzraum gebracht. Dort blieb sie dann 4 Tage lang, ohne ein einziges Mal zur Toilette zu gehen. Es war ihr unangenehm, andere zu bitten, sie dauernd hoch und runter zu tragen. Einen Mann im Rollstuhl, der im 13. Stock wohnt, erzählt Kowalczuk weiter, trug die Polizei nach unten. Danach wurde er aus Kiew evakuiert. Sie selbst macht, wenn in der Hauptstadt Luftalarm ertönt, Folgendes. Ich bleibe in der Wohnung und arbeite. Wo soll ich als Rollstuhlfahrerin auch hin? In der gesamten Siedlung gibt es ohnehin keinen richtigen Schutzraum. Der nächstgelegene, halbwegs sichere Ort ist ein unterirdisches Parkhaus. Ich und ein Parkhaus. Wo es keine Toilette gibt und es kalt ist, das geht nicht. Dennoch differenziert Tetjana Kowalczuk beim Thema Inklusion. Sie erlebe grundsätzlich eine große soziale Akzeptanz gegenüber etwa Personen im Rollstuhl. Die schleppende institutionelle Inklusion, wie zu wenig Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, ist aus ihrer Sicht vor allem ein Erbe der sowjetischen Vergangenheit.
Нас ніхто не бачив, ніхто не чув, про нас не говорили.
Niemand sah uns, hörte uns, sprach über uns. Invalidität durfte es in der Sowjetunion nicht geben. Menschen mit Behinderung wurden deshalb in speziellen Einrichtungen untergebracht. Erst nachdem die Ukraine 1991 unabhängig wurde, konnten Personen mit Einschränkungen für ihre Rechte eintreten. Mit Blick darauf sieht Tetjana Kowalczuk in der Ukraine eine positive Dynamik, wie sie sagt. Vom Krieg und dem steten Risiko von Luftangriffen will sie sich derweil nicht unterkriegen lassen. Ich erfreue mich am Leben. Ich habe mein Studium als Invalidin absolviert. Ich habe als Invalidin Kinder bekommen und gearbeitet. Wenn man ein Ziel vor Augen hat und auf Hindernisse stößt, gibt es immer einen Weg, sie zu überwinden. Mich machen Hindernisse noch entschlossener.
Inklusion in Kriegszeiten. Peter Sawicki berichtete über das Leben mit Behinderung in der Ukraine. Die Schweiz ist neutral. Dieser Grundsatz, der gilt auch nach fast einem Jahr Krieg in der Ukraine so gut wie uneingeschränkt. Und diese Neutralität hat zumindest mittelbar Auswirkungen auf das Kriegsgeschehen. Denn seit Monaten blockiert die Schweiz die Freigabe von Munition für den deutschen Flugabwehrpanzer Gepard. Begründet wird diese Blockade eben mit jener Neutralität. Das sorgt nicht nur in der Ukraine selbst für Kritik, auch in Deutschland und in der EU rangieren die Reaktionen von Unverständnis bis Empörung. Und auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos ging es letzte Woche um die Schweizer Neutralität. Der Bundespräsident der Schweiz, Alain Brest, sagte, die Schweizer Position zur Neutralität sei in Davos sehr gut verstanden worden. Ich möchte darüber mit unserer Korrespondentin Katrin Hondl in Genf sprechen. Frau Hondl, war das Verständnis für die schweizerische Neutralität tatsächlich so groß?
Wenn Sie jetzt vom Weltwirtschaftsforum in Davos sprechen, verstanden wurde die Schweizer Haltung schon, so wie es der Bundespräsident Alain Berset sagte, so im Sinn von kapiert haben. Aber das Verständnis dafür hielt sich wirklich sehr in Grenzen. Vitali Klitschko zum Beispiel, der Bürgermeister von Kiew, der hat in Davos gesagt, er verstehe schon, dass die Schweiz da kompliziert sei, dass es in der Schweiz kompliziert sei. Aber er sagte eben auch, man muss Haltung zeigen und in der aktuellen Situation könne man nicht neutral sein. Bisschen diplomatischer hat es der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck in Davos gesagt, bei einer Pressekonferenz mit Schweizer Ministern. Da hat er daran erinnert, dass es auch für die Grünen schwierig gewesen sei. Man sei da lange Zeit gegen Waffenlieferungen in Krisengebiete gewesen, hat Habeck gesagt. Aber der russische Angriff auf die Ukraine zeige eben klar, wer Täter und wer Opfer ist. Und da könne man nicht auf Neutralität pochen, ohne Verantwortung zu tragen. Noch ein Zitat, Habeck: Es wäre gerecht und hilfreich, wenn die Schweiz ihre Position da überdenken würde und Waffenlieferungen ermöglichen würde. Naja, und ganz ähnliche Appelle, mehr oder weniger direkt an die Schweiz gerichtet, gab es auch von NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Davos und von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Also es ist schon so, dass da ganz schön Druck kommt auf die Schweiz.
Mhm. Während einige osteuropäische NATO-Staaten ja nun Leopard 2 Panzer liefern wollen, geht es bei den Forderungen an die Schweiz ja nur in Anführungsstrichen um Munition. Ändert sich die Haltung da, was die Lieferung von Munition für den Geparden zum Beispiel betrifft?
Naja, also auf jeden Fall wächst, wie gesagt, der Druck auf die Schweizer Regierung. Nach Deutschland hat ja vergangene Woche auch Spanien darum gebeten, in der Schweiz gekauftes Kriegsmaterial an die Ukraine weitergeben zu dürfen. Und auch ja, innenpolitisch wird Druck gemacht. Schon vor einigen Monaten, da hat der FDP-Politiker Thierry Burkhardt im Schweizer Parlament eine sogenannte Motion eingebracht mit eben der Forderung, dieses Gesetz zu lockern, auf das sich die Schweiz momentan beruft bei ihrer Weigerung, eben Munition, also Deutschland zu erlauben, Munition an die Ukraine weiterzugeben. Der Vorschlag, über den das Parlament in Bern Anfang Februar debattiert, ja, das kommt jetzt demnächst, der will eine Ausnahmeregelung für Länder, die die Werte der Schweiz teilen, heißt es da, und eben die vergleichbare Waffenexportregeln haben. Aber man muss eben auch sagen, selbst wenn diese Lockerung, also diese Gesetzesänderung durchkäme, bis die dann tatsächlich in Kraft wäre, wäre es ziemlich sicher zu spät für die aktuellen Forderungen von Deutschland und Spanien. Und es gibt auch in der Schweiz Juristinnen und Juristen, die sagen, auch bei der aktuellen Gesetzeslage wäre es grundsätzlich schon möglich, Deutschland die Weitergabe von der Panzermunition aus der Schweiz zu erlauben. Aber bislang, also wenn Sie nach Bewegung fragen, gibt es von Regierungsseite eigentlich keine Anzeichen, dass sich die Haltung dazu ändert.
Wie sieht es denn in der Gesellschaft insgesamt aus? Gibt es da einen Stimmungswandel in Bezug auf die Neutralität?
Also es ist zumindest so, dass heftigst debattiert wird, ja. Also Neutralität, die ganz große Frage, ist in vielerlei Hinsicht ein Thema. Wir haben dieses Jahr auch Wahlkampf in der Schweiz. Es gibt Parlamentswahlen und von rechts außen gibt es da ganz schön Gegenwind auch dagegen, dass die Schweiz sich den Sanktionen der EU angeschlossen hat, ja, was Russland angeht. Die Schweizerische Volkspartei, eben die SVP, die war von Anfang an gegen die Sanktionen, hat das zu einem Riesenthema gemacht, jetzt auch mit Blick auf den Wahlkampf. Ganz vorne mischt da wieder der alte, frühere Parteichef Christoph Blocher mit. Der will unter anderem mit einer Volksabstimmung, der sogenannten Neutralitätsinitiative, so ein ganz, ganz enges Neutralitätsverständnis durchsetzen, nachdem Sanktionen überhaupt gar nicht möglich wären. Ja, da rechne ich mir allerdings wenig Chancen aus für dieses radikale Verständnis. Aber eben Blocher poltert da sehr in diese Richtung, auch gerade jetzt am Wochenende wieder bei einer SVP-Veranstaltung. Da hat er eben behauptet, dass die Schweizer Werte, allen voran die Neutralität, durch die Sanktionen gegen Russland gefährdet seien. Und das hat natürlich schon einen gewissen Widerhall in der Schweizer Gesellschaft. Vielleicht eins noch, Anfang des Krieges im März war ganz klar eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer zum Beispiel für die Sanktionen gegen Russland. Nach Umfragen waren das gut 65%. Aber in den letzten Wochen und Monaten, ja, ist da den Umfragen nach wohl so eine gewisse Ukraine-Müdigkeit zu beobachten. Da ist die Zustimmung etwas zurückgegangen. Im November gab es eine Umfrage, da waren nur noch 54% dafür.
Die Neutralität steht in der Schweiz kaum zur Debatte, auch nach fast einem Jahr Krieg. Nicht darüber sprach ich mit unserer Korrespondentin in Genf, mit Katrin Hondel. Vielen Dank. Das war Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch einen guten Start in die neue Woche wünsche ich Ihnen.